Wie die meisten oder die einige von euch schon vielleicht wissen, ich habe am kommenden letzten Montag den Dienst aufgenommen hier in Hamburg. Bin jetzt noch immer kein Hamburger und es wird wahrscheinlich auch noch ein Weilchen dauern. Ich bin schon ein bisschen früher, du kannst auch schon anschmeißen dann und so, ne? Bin schon ein bisschen früher hergezogen und zwar letzten Monats. Und habe dann erstmal hier bei euch mit dem Urlaub angefangen. Das kommt immer gut, ne? Um so ein Stück weit Hamburg kennenzulernen, in ein paar Tagen so einen kleinen Eindruck zu bekommen und einfach mal ein Stück weit anzukommen. Und jetzt stehe ich hier. Wir stehen hier. Und das seid ihr also. Das ist der so berühmt-berüchtigte Grindel und die Grindlianer. Für die, die sich damit so identifizieren. Man hört ja viel über euch. Bis nach Baden-Württemberg rein. Viel Gutes, viel Schlechtes und so manches Komisches. Und daher bin ich super gespannt und neugierig, euch kennenzulernen. Aber ich kann euch schon so viel sagen, dass dass ihr mich unheimlich herzlich willkommen geheißen habt und mich aufgenommen habt, sogar zu der Gemeindeleitung und so. Und es gibt ja auch gute Gründe, wieso ich hier bin, gute Gründe, wieso ihr vielleicht mich wolltet oder ich euch wollte. Und das wird sich aber dann auch zeigen. Aber wir haben hier, und es wird dann auch schon so die Einleitung in die Predigt sein, einen ganz besonderen Moment, ihr Lieben. Und zwar der Moment, wo ich euch nicht kenne und ihr mich nicht kennt. Und da sind Erwartungshaltungen ganz groß geschrieben. Die Erwartungshaltungen, die ihr schon seit über einem Jahr habt, wie der neue Prediger, der zweite Prediger dann sein soll. Es gibt gewisse Erwartungen und mit diesen Erwartungen auch Vorurteile, die mit angeknüpft sind. Und dann hört ihr, da kommt nochmal so ein Itch, so ein Nimtschewitsch. Reicht nicht einer von der Sorte, jetzt sind es zwei und dann kommt er auch noch aus Baden-Württemberg. Und ich habe schon gehört, dass der eine oder andere gesagt hat, wirklich, liebe Hansa-Vereinigung, ihr holt jemanden aus Baden-Württemberg? Erwartungen, Vorurteile und das steckt so ein Stück weit jetzt zwischen uns. Aber auch ich habe Erwartungen, so was ich denke, was ihr seid und was ich mit euch machen kann. Und was wir gemeinsam machen können. Und das liegt jetzt alles so in der Luft, weil wir uns noch nicht gut kennen, sind diese Erwartungsbilder, die ihr in euren Köpfen habt, riesengroß. Meine auch. Aber was das Problem, wenn ich das Wort Problem mal so in den Mund nehmen darf und soll, was ist das Problem mit Erwartungen ist, dass aus Erwartungen auch schnell Enttäuschungen werden können. Und vielleicht ist der eine oder andere schon enttäuscht. Darüber zu hören, dass es ich bin. Vielleicht gibt es sogar Gerüchte, die rumkursieren über mich. Vielleicht allein die Enttäuschung, weil ich halt eben aus Baden-Württemberg komme. Was kann da schon Gutes kommen, wird sich der eine oder andere vielleicht denken. Und heute ist der Sabbat und wir haben heute einen besonderen Sabbat und zwar den Sabbat der Geisterweissagung. Und der eine oder die andere von euch wird die Erwartung haben, der wird doch jetzt bestimmt über den Geist der Weissagung predigen. Oder die Erwartung, es nicht zu tun. Und ihr merkt, wie viel hier im Raum eigentlich schwebt. Und eigentlich ist es doch gerade mal ein Kaltstart zwischen dir und mir, zwischen euch und mir. Funktioniert das? Das funktioniert. Und das Resultat, was aus Erwartungen entstehen kann, sind eben Enttäuschungen. Und es kann sein, dass du heute hier sitzt, oder dass jemand von euch heute hier sitzt, der schon eine gewisse Enttäuschung in sich mit sich trägt. Und ich habe gehört, dass diese Predigten auch audiotechnisch irgendwie ins Netz gestellt werden. Und vielleicht sitzt der eine oder andere Grindlianer jetzt zu Hause oder Ex-Grindlianer und hört sich die Predigt an, hat aber eine gewisse Enttäuschung in sich, die mit Menschen zu tun haben oder mit Gott zu tun haben. Und aufgrund dieser Enttäuschung kommt er heute nicht zum Gottesdienst. Oder vielleicht hast du in deinem Leben schon mal eine große Enttäuschung erlebt und jeder von uns wurde schon enttäuscht, oftmals meistens von Menschen. Deswegen sagt man ja, sind die Hunde so die treue Begleiter, ne? Weil die das seltener tun. Vielleicht aber auch auf religiöser, spirituellen Ebene, auf Glaubensebene. Vielleicht hast du sogar schon mal erlebt, dass du von ihm enttäuscht wurdest oder momentan schon enttäuscht bist. Und deswegen so die Überschrift, wenn Jesus zur Enttäuschung führt. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament und für all diejenigen, die gern mitlesen, wenn wir aus der Bibel lesen, kann ich euch herzlich dazu einladen, jetzt schon mal die Bibel aufzuschlagen und zwar hinein ins Lukas-Evangelium. Ah, da steht es ja auch. Ne, da steht es noch nicht drin. Ne? Es kommt noch. Ins Lukas-Evangelium, dort schon mal, könnt ihr mal Kapitel 24 aufschlagen. Jetzt muss ich hier mal einen Schluck Wasser trinken, weil ich bekomme immer so einen trockenen Mund vom Predigen. An den oder diejenigen, die mir das Wasser hier immer einstellt, vielen Dank dafür. Das nächste Mal gern auch ohne Kohlensäure, außer ihr wollt mich gern so aufstoßen hören. Also. Hört ihr mich noch? Ja, okay, passt. Und zwar gibt es hier diese Geschichte. Lukas 24, aber noch lesen wir nicht, weil ich muss euch ein Stück weit kurz den Kontext erörtern, was da eigentlich passiert ist, damit wir dann die Geschichte selbst besser verstehen. Jesus war der Anführer dieser kleinen Revolutionsgruppe. Jesus war der Leser und er hatte seine Jünger. Er war der Rabbi und in ihm haben sie den Messias gesehen, den Messias, auf den alle gewartet haben. Und wie ihr schon wisst und wie wir ja auch oftmals lesen, haben sie sich schon überlegt, wer von ihnen den größten Platz einnehmen wird, wer zur Rechten sitzen wird an seinem Thron, welchen Rang er bekommen wird. Und sie haben unheimlich hohe Erwartungen gehabt an diesen Jesus. Und wir kennen die Geschichte von Jesus und wir wissen, dass er ans Kreuz genagelt werden musste. Wir wissen, dass er sterben musste, aber das wussten sie damals nicht. Und für uns macht es auch Sinn, dass die Geschichte so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist. Für sie hat es aber weniger Sinn gemacht, denn spätestens als er dann gefangen genommen wurde und als sie gesehen haben, wie ihr großer Meister, der ja Israel befreien sollte und der neue König werden sollte, gefangen genommen wurde und misshandelt wurde und letztlich dann sein Kreuz auf die Schultern gelegt bekommt und Richtung Golgatha wandert, spätestens da war die Enttäuschung bei allen oder bei den meisten unheimlich groß. Und es wird hier berichtet von einer Geschichte von zwei dieser Jünger. Und ich kann mir vorstellen, wie diese zwei Jünger aus sicherer Entfernung, denn zu diesem Moment war es dann unheimlich gefährlich, sich als Jünger Jesu zu outen, aus sicherer Entfernung dieses Szenario beobachten, wie Jesus geschlagen, gepeinigt, mit dem Kreuz auf dem Rücken nach Golgatha sich schleppt, um dort gekreuzigt, hingerichtet zu werden. Und ich kann mir auch vorstellen, und vielleicht malen wir mal dieses Bild gemeinsam in unseren Köpfen, wie sie aus sicherer Entfernung das beobachten und sie geschockt sind darüber, was sie sehen und ständig noch die Hoffnung in sich tragen, das muss ein gutes Ende nehmen. Irgendwas wird er tun. Er hat doch die Macht und er hat doch die Kraft. Er hat doch Wunder getan. Wir haben ihn doch erlebt. Wir haben sogar erlebt, wie er Tote zum Leben erweckt hat. Für ihn wäre es doch ein einfaches, sich aus dieser Misere zu befreien. Vielleicht plant er es ja auch, damit dann er in Herrlichkeit aufstehen kann, und zwar als der große König und das Kreuz vom Rücken sich schlägt und zeigt seine Macht. Und diese Hoffnung hatten sie in sich. Aber spätestens, um diese Geschichte jetzt nicht noch länger auszuführen, diesen Kontext, aber spätestens, wo er dann am Kreuz hängt und spätestens, wo er seine letzten Worte spricht, es ist vollbracht. Und spätestens, wo er seine Augen schließt und stirbt und sich der Himmel verdunkelt. Spätestens dann wurde aus Hoffnung Enttäuschung. Alles verloren. Ich bin enttäuscht von ihm, wenn Jesus zur Enttäuschung wird. Dann vergeht ein Tag, es vergehen zwei Tage und zwei von ihnen machen sich dann auf den Weg. Sie sind auch ein Stück weit so sehr enttäuscht darüber, weil sie ja auch etwas geleistet haben. Die Jünger haben etwas geleistet und zwar viel. Sie haben alles aufgegeben. Ihren ganzen Lebenskontext und Umfeld, in dem sie zu Hause waren, haben sie aufgegeben, um diesem Jesus nachzufolgen. Und zwar viel stärker als wir alle zusammen. Sie haben einen radikalen Schnitt in ihrem Leben gemacht. Und sie haben dann auch etwas geleistet, indem sie es aufgegeben haben. Und sie haben etwas geleistet, indem sie für Jesus gearbeitet haben, als sie seine Jünger waren. Und wo ist jetzt die Belohnung? Alles umsonst? Projiziert mal oder bringt mal diese Geschichte in die Gegenwart hinein zu uns. Was die Jünger damals waren, sind wir heute. Und auch wir haben Erwartungshaltung, jeder von uns, wie der Grindel sein soll. Und ich habe schon in den letzten Tagen, jetzt indem ich hier arbeite, schon so einiges gehört und einige Enttäuschungen auch gehört. Und ich war auch schon bei einem Gespräch mit dabei, wo eben Enttäuschungen stattgefunden haben, um da zu schlichten, beziehungsweise damit da wieder Frieden einkehrt. Jeder von euch sitzt hier mit einer Erwartungshaltung. Und viele von euch werden auch enttäuscht sein über das, was hier passiert, auf menschlicher Ebene. Und wir werden auch Schuldige unter uns finden oder wir werden schuldig werden, wenn wir uns versündigen gegenüber unseren Geschwistern und schuldig werden ihnen gegenüber und sie dann mit uns enttäuscht sind oder wegen uns enttäuscht sind und dann vielleicht auch nicht mehr zur Gemeinde kommen. Und es kann auch sein, dass du enttäuscht wirst und bist von ihm, weil du ein Bild malst, wie etwas zu sein hat am Grindel und es dann doch nicht so wird. Weil du ein Bild hast von dem, von deinem Gott in deinem Kopf, wie du den malst, wie Gott zu funktionieren hat, jetzt wo ich Gott den Sabbat halte und zu dir Ja gesagt habe und dann Dinge aber eintreffen in deinem Leben und die zu einer Enttäuschung führen, weil sie nicht so laufen, wie du es wolltest und du dann ihm gegenüber enttäuscht bist. Du mit ihm enttäuscht bist. Und daher ist hier eine unheimlich starke Parallele zwischen der Situation damals und uns heute. Ich zeige euch mal eine Folie. Die meisten von euch kennen das. Wir haben mal so eine Analyse gemacht, so eine Statistik, um zu gucken, wie viele Jugendliche der Adventgemeinde bundesweit denn eigentlich in den Gemeinden bleiben und sich integrieren oder um wie viele die Gemeinden verlassen. Und die Zahl, sie ist eigentlich, nicht eigentlich, sie ist erschreckend, denn 70% all unserer Jugendliche, sie gehen. Und es gibt sicherlich viele Gründe, warum diese Jugendlichen die Kirchen verlassen. Aber ein Grund und einer der, den ich sehr oft höre, ist eben der, dass sie eine gewisse Enttäuschung erlebt haben. Zwischenmenschlicher Ebene. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt von hier aus dem Grindelberg und zwischen 2009 und 2014 haben wir einen Schwund hier, der beträgt 13% Menschen, die aus verschiedensten Gründen, aber auch aufgrund Enttäuschungen dem Grindel ihrer Gemeinde, ihrer Heimatgemeinde den Rücken kehren. Jetzt lasst uns mal zusammen den Text lesen, und zwar Lukas 24, die Verse 13 bis 33. Ich werfe sie auch an die Wand, ist ein längeres Stück, aber es ist halt eben die Geschichte, die wir uns zusammen kurz angucken wollen. Entweder ihr lest in eurer Bibel oder nach der Übersetzung hiermit an der Wand. Und ich werde mich mal so umdrehen, damit ich das davon mit ablesen kann. Also. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus. Und deswegen nennen wir sie auch die Emmaus-Jünger. Das war ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, da kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere Hohepriester und die anderen Oberen haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, so sehr gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Und heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an den Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Und daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet haben, aber ihn selbst, sie sahen ihn nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Und dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Handy aus. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen, doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Und da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er von ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachten sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Bin ich dir zu schnell? Ja, geht es? Okay. Die Enttäuschung war bei diesen Jüngern, die sich nach Emmaus wieder absetzten, aufgrund dessen, weil sie ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Gedanken hatten, anstatt sich die Wünsche und die Gedanken von ihrem Meister anzuhören und diese zu übernehmen. Und dann entschlossen sie sich, ihren Heimathafen Jerusalem, da wo sie zusammen waren, ihre Gemeinschaft zu verlassen. Zu sagen, welchen Sinn macht diese Gemeinschaft jetzt noch, wo ich diese Enttäuschung erlebe? Ich gehe. Und zwar, lass uns wieder zurückgehen nach Emmaus, ungefähr 11 Kilometer weiter weg. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Grund, wieso diese Enttäuschung so stark in ihren Herzen drin war, die ist, weil sie ein typisches Leistungsdenken hatten, von dem wir alle in der heutigen postmodernen Zeit unheimlich stark geprägt sind. Und zwar, dass durch Leistung auch der Lohn kommt und durch den Lohn auch der Wert ermittelt wird, den ich selber habe. Das heißt, jeder von euch, und so funktioniert unsere Gesellschaft, wir arbeiten und wir leisten etwas und aufgrund der Belohnung ermitteln wir unseren Wert. Und diesen Gedanken transportieren wir mit hinein in die Gemeinde und in die Gemeindearbeit und denken, dass genau so auch Gemeinde Gottes funktioniert. Und dann kommt die Enttäuschung, was soll das überhaupt, wo ist mein Wert in der ganzen Sache? Und dann geht ihr. Ihr, ich, jeder von uns, dann, wenn es soweit ist und es nicht mehr anders geht. Ich möchte mit euch an dieser Stelle zu dem Kern der Predigt durchdringen, und zwar, wie geht Gott mit dieser Enttäuschung um? Und ich möchte mit euch das kurz reflektieren. Ich weiß, ich habe hier nicht so viel Zeit. In Baden-Württemberg darfst du ja 1,5 Stunden predigen. Das darf ich hier anscheinend nicht. Und zwar möchte ich mit euch das einmal kurz durchgehen, zu sehen, wie Gott mit uns in dem Moment arbeitet und dass ihr, während ihr das hört und seht, auch umlegt auf die Art und Weise, wie wir umgehen wollen miteinander. Wie wir umgehen wollen mit denjenigen in unseren Reihen, zwischen unseren Reihen, die eben gerade in dieser Enttäuschung leben oder vielleicht schon gar nicht mehr da sind und zu Hause sitzen, weil sie eben enttäuscht wurden. Janet Brooks Gerloff hat 1992 dieses Bild gemalt. Und dieses Bild erzählt diese Geschichte der enttäuschten Emmaus-Jünger, die sich aus Jerusalem und dann schön so diese Wüsten, diese karge Wüstenlandschaft, die sie gezeichnet hat, von Jerusalem sich entfernen. Und in diesem Bild steckt so viel Aussagekraft, und ich liebe dieses Bild und ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil sich hier durch das Bild widerspiegelt, wie sie Gott sieht. Und das passt genau zu meinem Gottesbild, wie unser Herr Jesus Christus arbeitet mit uns. Ich finde es toll, interessant, diese Trauergewänder, die sie anhaben, diese schwarzen, diese gebückte Kopfhaltung der Enttäuschung von hinten gemalt, wie sie sich entfernen und dann Jesus selbst, der sich mit auf den Weg macht. Und hier ist schon eine der ersten Botschaften. Die erste Botschaft, die uns die Bibel durch diese Geschichte vermitteln möchte, ist die, dass es heißt, Jesus selbst handelt. Jesus hat nicht in dieser Zeit irgendjemanden hingeschickt und hat gesagt, das sind noch zwei, die weg sind, geh mal dahin. Sondern er hat sich gesagt, hey, ich gehe da selbst hin. Die beiden sind mir so wichtig, ich gehe denen nach. Er hätte sich aber auch sagen können, Moment mal, in Jerusalem, da sitzen 11 zu der Zeit plus noch einige andere Jünger, sagen wir mal 30, 40 an der Zahl, wegen zwei, also meine Güte, wie auch vorhin bei dem Grindel-Diagramm da, ja Mai, die Mehrheit ist ja noch da. Sollen sie halt nach Hause gehen, wird schon gut sein. Nein, er sagt sich, diese beiden sind mir wichtig, jeder ist mir wichtig und deswegen gehe ich ihnen nach und ich schicke nicht jemanden, sondern ich selbst handle. Und dann, was ich so toll finde, auch in diesem Bild, was dieses Bild zum Ausdruck bringen möchte, ist die Frage, wie handelt er denn? Und transportiert diese Gedanken immer so in eure Handlungsweise. Werde ich, und er hätte sich ja, ihn in den Weg stellen können. So von wegen, halt, stopp, ich bin's, Jesus, wo geht's lang? Macht mal eine Kehrtwende und wieder zurück auf in die Gemeinde mit euch. So sich in den Weg stellen. Aber Jesus, so der Psychologe schlechthin und weiß, wie der Mensch tickt und weiß, was er machen muss, um ihn zu gewinnen. Denn das ist ja immer seine Intention, das Herz des Menschen zu gewinnen, also den Menschen selbst wirklich zu gewinnen, weiß, dass das nichts bringen würde. Also schließt er sich ihnen an und er geht mit ihnen und verlässt mit ihnen gemeinsam buchstäblich Jerusalem und geht in die falsche Richtung mit ihm. Aber wenn's dazu beiträgt, die beiden zu gewinnen, dann wird er auch mit denen eine Zeit lang den falschen Weg einschlagen. Und dann schaut, wie er die gleiche Körperhaltung einnimmt. So dieses empathische sich hineinfühlen, die gleiche Körperhaltung annehmen, um ihn zu signalisieren, ich bin nicht anders, ich nehm Anteil an dem, was ihr anscheinend gerade in eurem Herzen tragt, die Trauer, die ihr habt. Er passt sich an, weil sie ihm wirklich wichtig sind. Er übergeht sie nicht, spricht ein Machtwort, sondern er passt sich an. Und dann habt ihr gelesen oder ist euch aufgefallen, dass er nicht sofort losredet und er gibt sich noch nicht mal zu erkennen, sondern er stellt erstmal eine Frage. Und das wird auch jeder gute Psychologe mit euch machen, wenn ihr ihn besuchen würdet, oder die es schon getan haben, ihr wisst, wie es funktioniert. Er stellt die Frage und lässt die beiden reden. Einfach mal sich den Frust und den Schmerzen vom Herzen zu reden. Und das Signal, das Jesus hier gibt, ich bin für dich da und ich höre dir zu. Weil du mir wirklich wichtig bist, weil mich wirklich interessiert, was ist eigentlich dein Problem? Und dann stellt er sich auch noch dumm, so wie, was ist passiert? Ich meine, er wusste es ja. Es war ja seine Person, er war es ja selbst. Und dann stellt er sich dumm, um rauszuhören, was geht's wirklich? Und ich will herausspüren, wo der Schuh drückt bei dir. Und ich will dir auch Raum geben, vor allem, dass du dich einfach mal auskotzen kannst. Red's dir von der Seele. Und als sie sich dann so das alles von der Seele geredet haben und sie dann leer sind, dann fängt er sie auf und dann redet er. Und dann nimmt er sich die Zeit, die ganze Schrift, und es waren ja schon damals nicht wenige Seiten, auszulegen, alle Vorhersagen, alle Weissagungen, all das, was auf ihn gemünzt ist. Er nimmt sich die Zeit, um zum x-ten Male ihn nahezulegen, was er ihn schon seit Tagen und Wochen und Monaten versucht nahezulegen, dass sie es endlich begreifen. Er hätte sich auch sagen können, wie oft denn noch? Kennt ihr die Situation, in der ich euch auch manchmal befindet? Wie oft soll ich es denn eigentlich noch sagen? Wie oft soll ich denn noch entgegenkommen? Wie oft soll ich denn noch den Kürzeren ziehen anscheinend? Er tut's, weil sie ihm wichtig sind. Und was er dann macht, und jetzt sind sie offen dafür, ist zu sagen, okay, ich habe mir eure Sicht und eure Sichtweise angehört. Und jetzt, wo ihr offen seid, weil ich euch auch mein Ohr geliehen habe und ich euch zugehört habe, werdet ihr auch mir zuhören. Ich habe eure Sichtweise gesehen und jetzt zeige ich euch meine Sichtweise. Ihr habt euer Bild, wie ich hätte funktionieren sollen, und jetzt zeige ich euch, wie der Messias wirklich funktioniert und was wirklich dahinter steckt. Aber jetzt sind sie auch offen für diesen Dialog und sich auch diese andere Sichtweise anzuhören und nochmal drüber nachzudenken. Ihr Denken und seine Botschaft. Was mir hier zum Ausdruck kommt, ist, dass es in der Gemeinde Gottes und bei Jesus kein Leistungsdenken gibt. Es ist eben nicht so, dass du etwas leisten und erbringen musst, um dadurch dann die Annahme zu erleben. Sie haben in diesem Moment nichts geleistet, ganz im Gegenteil. Was sie leisten, ist hier echt eine miese Nummer, indem sie einfach die anderen verlassen. Die Botschaft, die Jesus uns hier zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieses Denken bei ihm so nicht funktioniert, sondern dass er sagt, egal wie du bist und egal in welcher Situation du dich momentan befindest, ich gebe dir deinen gesamten Wert, den ich in dir sehe, will ich dir reflektieren. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und du hast allen Wert vor mir. Egal, wie es bei dir momentan aussieht. Egal, was für Gedanken dir durch den Kopf gehen. Egal, wie du gerade handelst, wie gut oder schlecht das ist. Wir hatten es gerade in dem Bibelgespräch von Versuchungen. Egal, welchen Versuchungen du verfallen bist und so, ne? Er sagt, du hast bei mir völlige Annahme. Um dann aus der Anerkennung heraus, die er ihnen jetzt auch gibt, er gibt ihnen die Anerkennung. Aus der Anerkennung heraus, dann ihr Leistung und ihr Potenzial herauszukristallisieren und das zu fördern. Ich finde es toll, dass er so handelt. Für alle die schon zum ersten Mal auf die Uhr geguckt haben und so, ich gehe so zum Ende hinzu. Eine Sache, die mir jetzt hier auffällt, ist in der Geschichte, es heißt, und er tat so, als ob er weiterlaufen wollen würde. Er will ja gar nicht irgendwo hin. So, warum, dann habe ich mich gefragt, warum tut er das? Und dann fiel mir ein, Moment mal, das ist eigentlich auch wieder psychologisch eigentlich ziemlich klug, was du tust. Zuerst nähert er sich den Menschen, und wenn sie das Verlangen für ihn entwickelt haben und die Empathie für ihn entwickelt haben, dann tut er auch oftmals gerne so, als ob er sich wieder von dir entfernt, damit bei dir etwas passiert im Kopf und in deinem Herzen. Und zwar, dass bei dir das Verlangen wieder aufkommt, das Verlangen nach ihm. Deswegen sagen sie, nein, 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 bleib da. Sie sagen das nicht nur aus seiner Höflichkeit oder Gastfreundschaft, sondern sie haben ein Verlangen, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Und deswegen sagt er, ich gehe jetzt. Finde ich klasse, dass er so arbeitet. Und er arbeitet nicht nur damals so, sondern auch mit uns heute so. Und dass dieses Verlangen wieder in deinem Herzen aufkommt nach ihm, wenn momentan eben die Enttäuschung bei dir da ist und du vielleicht mit ihm da oben nichts mehr zu tun haben möchtest. Denn seine Botschaft, die dadurch zum Ausdruck kommen möchte, ist, er will uns haben. Er will dich haben, jeden Einzelnen von uns, ob du heute hier sitzt oder das gerade irgendwie audiomäßig zu Hause dir anhörst, er will dich haben. Und er erduldet alles, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und er hat auch alles getan, das Kreuz, an das wir gedenken, um es zu ermöglichen, um uns haben zu können. Und jetzt der letzte Gedanke. Und dann geht er mit ihnen nach Hause. Ist euch was aufgefallen, wenn wir die Geschichte gelesen haben? Da heißt es, sie kommen nach Hause, zu denen nach Hause, und dann legen die sich so an den Tisch und dann nimmt Jesus das Brot und er bricht's. Und dann sind bei mir so die Alarmglocken angegangen. Moment mal, eigentlich ist es doch extrem unhöflich. Du bist doch hier Gast, Jesus. Wie kannst denn du das Brot nehmen? Du bist doch eingeladen worden. Das würde doch keiner von euch machen, oder? Stell dir mal vor, ihr ladet mich jetzt ein zu euch nach Hause zum Mittagessen und dann nehme ich so die Suppenkelle und fange an, so euch einzuschenken. Würdet ihr auch gucken, so was mit dem los? So, ne? Du bist doch bei uns Gast, nicht andersrum. Aber auch diese Handlung, die sehr unverschämt zu der damaligen Zeit war im Sinne der Gastfreundschaft, hat er ganz bewusst getan, weil er etwas zum Ausdruck bringen möchte. Denn es heißt unmittelbar danach, als er das Brot verteilte und es segnete und verteilte, dass ihnen dann sich die Augen öffneten und sie dann erkannten, wer er war. Und es passiert nicht, weil er sich auf einmal zu erkennen gegeben hat, es passiert aufgrund eben dieser Handlung. Denn nur kurze Zeit davor hatten ein gewisser Kreis der Jünger das Abendmahl mit ihm erlebt. Und ich gehe davon aus, dass sie nicht dabei waren, aber sie davon berichtet bekommen haben, und zwar von den anderen Jüngern. Und welche Bedeutung es hatte und welchen Tiefgang es hatte. Und sie hatten dieses Bild also vor Augen. In dem Moment, wo Jesus das Brot brach, da erkannten sie ihn, wer er war. Und sie erkannten, dass er sein Leib brechen musste, dass er sterben musste. All das, was für uns so selbstverständlich unser Evangelium darstellt, war ihnen in diesem Moment bewusst geworden. Und die Botschaft, die für mich hier zum Ausdruck kommt, ist die, dass du oftmals, du kannst das ganze Buch hier von A bis Z durchlesen, vorwärts und rückwärts, so oft du willst. Und es wird dich nicht dazu bringen, das Wesentliche zu erkennen. Was die Botschaft, was die Geschichte mir sagt, ist, dass das Wesentliche des Evangeliums eben das ist und des Jüngerseins, Christus zu erkennen. Sondern du Christus nicht erkannt hast, hast du gar nichts erkannt. Und erkannt haben sie ihn nicht durch die Schriftauslegung, sondern erkannt haben sie durch die Tat, die er vollbracht hat. Und das wünsche ich mir und uns und euch und uns allen und wie auch immer, dass wir zu diesem Punkt kommen, dass du zu diesem Punkt wieder zurückkommst, falls du momentan in dieser Enttäuschung lebst, dass du Christus begegnest, auf geistlicher, spiritueller Ebene natürlich, und dass dir dann die Augen sich wieder öffnen und es dir wie Schuppen von den Augen fällt. Und dann lesen wir, dass das deren Life-Changer war, ihr Lebensveränderung war. In dem Moment war ihnen alles egal. Es war spät in der Nacht und sie rennen wieder in Dunkelheit diese 11 Kilometer, und es war gefährlich zu der damaligen Zeit, diese Landschaft zu durchkreuzen in der Nacht. Und es war denen alles egal. Sie rannten, es waren gute Pfadfinder, sie konnten den Weg zweimal am Tag gehen. Sie rannten den ganzen Weg wieder zurück nach Jerusalem sofort, um wo zu sein? Dort, wo sie hingehören. Dort, wo sie hingehören, in ihre Gemeinde, in ihre Gemeinschaft, da, wo Gemeinschaft gelebt wird, weil Jesus malt nicht umsonst das Bild des Leibes, der Gemeinschaft, und er das Haupt. Jetzt bin ich am Ende der Predigt. Liebe Grindlianer, wir haben uns jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Danke für euer Zuhören. Ich weiß gar nicht, war das jetzt zu lang oder wird sich zeigen im Nachgespräch oder so. Aber mehr möchte ich euch danken, nicht dafür, dass ihr mir zugehört habt, sondern dass ihr offen seid für das Wort Gottes, dass ihr hier seid, weil ihr vom Wort Gottes bewegt werden wollt. Und ich wünsche uns allen, euch, uns allen, dass wir nochmal über unsere Erwartungen, die wir so immer mit uns schleppten, dass ihr nochmal darüber nachdenkt. Aber vor allem wünsche ich an jeden von euch, dass, wenn Enttäuschungen in eurem Herzen sich breit machen, dass ihr damit nicht es akzeptiert, damit zu leben, sondern dass ihr euch aufmacht, diese Enttäuschungen aus euch herauszubekommen. Dass Frieden gestiftet wird dort, wo Unfrieden herrscht. Und ich wünsche uns und euch, dass ihr ein Auge bekommt für diejenigen, die enttäuscht sind, um dann im Handeln Jesu genau das zu tun, um diese Menschen wieder zu gewinnen, weil sie dir wichtig sind, weil ein jeder von euch wichtig ist, unabhängig davon, wie du bist und unabhängig davon, was du leistest. Ich wünsche uns allen diesen Geist, den Jesus in sich trug, dass er auch uns beflügelt und unsere Herzen und dass wir das als Gemeinde leben. Amen.